beten miteinander. Auch heute Morgen, Herr Jesus, wollen wir dir wieder herzlich danken für dieses Beisammensein, für die Gemeinschaft, für diesen Tag, für die Gewissheit, Herr, du lenkst und leitest uns. Was dieser Tag bringt, wir nehmen es aus deiner Hand. Und jetzt auch diese Stunde, die wir dir hinlegen. Herr, du weißt, wenn wir jetzt uns in den kommenden Stunden mit der Frage des Trends, in die wir hineingenommen sind, ohne Frage beschäftigen, Herr Jesus, dann möchtest du uns wirklich auch selber zeigen. Das ist ganz wichtig, dass du uns ins Leben hinein zeigst, wo wir selber trendabhängig sind, wo wir eigentlich unser Denken nicht wirklich von dir, vom Heiligen Geist her bestimmen lassen, sondern von den Trends und meinen, es wäre vom Geist. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns zu selbstständigen, vom Geist gewirkten Persönlichkeiten machst. Das ist uns ein ganz tiefes Anliegen. Und nun bitten wir dich auch für unseren lieben Bruder, der gekommen ist, für unseren Referenten. Wir wollen dich bitten, Herr Jesus, dass du ihn bevollmächtigst, wirklich in unsere Herzen hineinzusprechen, dass das, was er sagt, eine ganz tiefe Lebensrelevanz bekommt. Wir segnen ihn, danken, Herr Jesus, dass du jetzt da bist und dass du in dieser Weise, wie wir es auf dem Herzen haben, auch wirkst. Gepriesen seist du von ganzem Herzen. Amen. So, jetzt darf ich auch unseren Referenten Helmut Mattis vorstellen. Er ist also der Chef, der Leiter von der Informationszeitschrift IDEA. Er ist eigentlich so, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, so ein bisschen wie der Wehner in der SPD, so so ein bisschen der Zuchtmeister. Helmut, kann ich mich gerne nachher kritisieren? Nein, also wir heißen dich ganz herzlich willkommen, Helmut. Ja, bitte, kommst du gleich hierher.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von dieser Stelle. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann. Bedanke mich für die liebe Begrüßung hier eben. Er ist wirklich ein ganz lieber Mann, seine Frau ist aber noch liebevoller. Als ich vor 22 Jahren mal nach einer Russlandreise schwer krank war und ich war unverheiratet, lebte ganz allein in einer Kellerwohnung und dachte schon, ich verhungere da, plötzlich klingelt es und seine Frau steht vor der Tür und brachte mir was zu essen.
Tatsächlich?
Ja, das weiß er gar nicht. Also heute Abend geht er mit einem Strauß Blumen zu seiner Frau und bedankt sich nochmal dafür, dass sie so lieb zu anderen ist. Ganz herzlichen Dank auch für die Begrüßung von Pastor Mössinger. Ich bin noch nie hier gewesen, das ist eine Schande, das weiß ich. Aber man kann sich ja im Leben immer noch verbessern. Und so sehe ich das mein Hiersein heute als solches an. Ja, Sie haben mir ein ganz anspruchsvolles Thema gestellt. Kirchlich-religiöse Trends. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, was sehen Sie denn an Trends? Dann ginge es uns hier, wie die Apostelgeschichte es beschreibt von Ephesus, die einen schrien dies, die anderen schrien das. Und im Unterschied zu Ephesus wissen wir wenigstens, warum wir zusammengekommen sind. Aber die Erwartungen sind natürlich völlig unterschiedlich, das ist auch ganz klar. Jeder kommt aus einer anderen gemeindlichen Situation. Der eine hat eine gute Gemeinde mit einer klaren biblischen Verkündigung, der andere erlebt das Gegenteil. Und jeder beurteilt von daher schon seine Situation vor Ort, was die Trends anbetrifft, unterschiedlich. Deshalb kann ich Ihnen auch nur meinen Eindruck wiedergeben. Ihrer kann anders sein und deshalb ist das wunderbar, dass wir die Möglichkeit haben, nachher darüber zu reden, wo Sie das alles auch in Frage stellen können, andere Schwerpunkte setzen. Ich sage jetzt einfach mal das, was ich für meine Sicht halte. Und ich möchte das so aufteilen, nach einer Einleitung wollen wir einmal über die internationale Situation heute Morgen sprechen und heute Abend dann über die Situation in Deutschland. Zunächst ein paar einleitende Bemerkungen. Wer heute über kirchlich-religiöse Trends redet, der klagt eigentlich meistens in seinem ganzen Vortrag. Das ist der Grundtenor fast aller Stellungnahmen, zumindest zur Situation zum Protestantismus. Nun gibt es auch tatsächlich viel Grund zum Klagen, aber wir müssen uns immer fragen, weise ich auf Missstände hin, wenn ich klage, in der Hoffnung, dass sich etwas bessert? Will ich also dazu beitragen, auch durch meinen Vortrag, dass sich etwas bessert? Oder klage ich, weil ich keine Hoffnung mehr habe? Im Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung meinte der bekannte Publizist Johannes Gross: Was in 100 Jahren in Europa noch an Volkskirche besteht, wird katholisch sein. Er sagte das 2 Jahre vor dem Fall der Mauer, also 1987. Nach dem Fall der Mauer hieß es plötzlich, Deutschland sei mit der Wiedervereinigung protestantischer denn je geworden. Sehen Sie, wie sich Zeiten ändern können. Vor 150 Jahren wurde das Kommunistische Manifest veröffentlicht, eine Kriegserklärung geradezu an die Religion, denn die galt es abzuschaffen, beziehungsweise man meinte, man müsste sich gar nicht so viel Mühe geben. Da, wo der Kommunismus verwirklicht ist, werde Religion überflüssig sein. Heute ist nicht Religion überflüssig geworden, sondern der Kommunismus ist gescheitert, und Soziologen stellen auf der anderen Seite fest, noch nie war die Menschheit so religiös wie heute. Was will ich damit sagen? Die Geschichte befindet sich im Fluss. Viele politische, ja auch viele religiöse Prophezeiungen haben sich schlicht als falsch erwiesen. Wir haben dies am Ende des zweiten Jahrtausends mehr denn je erlebt, und das gilt natürlich auch für vieles, was über Trends gesagt wird. Man muss deshalb gar nicht mit einer Klage beginnen, wenn man über kirchlich-religiöse Trends berichtet, sondern man kann das Ganze auch einmal völlig umdrehen und einmal ganz anders sagen, und das möchte ich zunächst einmal. O Jahrhundert, o Wissenschaften, es ist eine Lust zu leben. Wissen Sie, wer das sagte? Der Reichsritter Ulrich von Hutten, und zwar 1518 zu Beginn der Reformationszeit. Er lebte damals in einer Zeit, wo alles umbrochen wurde. Ein gewaltiger Umbruch. Wir brauchen gar nicht 500 Jahre zurückzusehen. Wir haben Gleiches in den letzten 10 Jahren erlebt. Was ist da nicht? Und wir haben hier einige Ältere unter uns, sie können das viel besser beurteilen als ich als Nachkriegsgeborener. Was haben wir nicht allein in diesen letzten 10 Jahren erlebt? Vor genau 10 Jahren war im Frühjahr der Deutsche Evangelische Kirchentag in West-Berlin. Ich habe damals teilgenommen und war in der deutschen Arbeitsgruppe. Und da haben alle Bischöfe, die dort geredet haben, alle Politiker, die dort geredet haben, erklärt: Eins steht fest, die Wiedervereinigung kommt nicht. Und wir sollten endlich aufhören, diesen Begriff auch nur in den Mund zu nehmen. Und der damalige zweithöchste Kirchenführer in der DDR, Manfred Stolpe, heute Ministerpräsident in Brandenburg, sagte wörtlich: Das Reden von der Wiedervereinigung ist objektiv friedensgefährdend. Wenige Monate später war die Mauer gefallen und die Wiedervereinigung unseres Landes und auch der evangelischen Kirchen kam. Ein anderes Beispiel: In St. Petersburg, das sich fast 70 Jahre nach einem der größten Christenverfolger, nämlich Lenin nannte, hatte man nach der Revolution das deutsche Zentrum der lutherischen Kirche, die Petrikirche, umgewandelt in ein Schwimmbad. Ich habe es noch als Schwimmbad erlebt, weil man sich einfach sagte, naja, Christen gibt es ja bald nicht mehr und wir wollen das Gebäude nutzen, also wir machen ein Schwimmbad draus. Sah unglaublich imposant aus, also im Kirchenschiff unten ein riesiges Schwimmbad. Vor etwas über einem Jahr war aus dem Schwimmbad wieder eine deutsche lutherische Kirche geworden. Noch vor wenigen Jahren galt Nordostpreußen, vielleicht sind einige aus dieser Ecke, als das abgeschlossenste Gebiet überhaupt. Nicht einmal alle Russen durften in dieses Gebiet hinein, weil dort Atombomben lagerten und lagern. Heute wird der Königsberger Dom wieder aufgebaut, er ist fast fertig und wir haben schon wieder 30 lutherische Gemeinden, 4 baptistische Gemeinden. Vor 30 Jahren wurde über Radio Tirana verkündet, Albanien sei der erste atheistische Staat dieser Welt. Stolz erklärte man es. 22 Jahre später wurde über den gleichen Sender, der das verkündet hat, also einen Triumph des Atheismus ankündigte, wurden Sendungen des Evangeliumsrundfunks, wo Konrad Straub ja herkommt, ausgestrahlt. Wenn ich heute an diesem Märztag vor 10 Jahren das alles hier prophezeit hätte, Radio Tirana bringt ERF-Sendungen. Die Mauer ist gefallen. Deutschland ist wiedervereinigt. Wahrscheinlich wäre dann Pastor Mössinger leicht zum Mikrofon hierher gekommen und hätte gesagt, wir machen jetzt einmal eine Pause. Und der hätte mich aufs Zimmer begleitet und mir einen Schlaftrunk gegeben. Und das Ganze wäre wegen plötzlicher Erkrankung etwas umgelenkt worden. Sehen Sie, deshalb sage ich Ihnen, dass Gott hat uns in den letzten 10 Jahren, ja in diesem ganzen Jahrhundert, was haben nicht die Älteren erlebt, Erste Weltkrieg, 1000-jähriges Reich, das dann 12 Jahre dauerte, deutsche Teilung, Wiedervereinigung, gezeigt, dass er im Regiment sitzt, dass keine politische Macht und keine Ideologie den Anspruch erheben kann, ewig zu bestehen. Ich habe als junger Mensch das nie verstanden, den Lobpreis der Maria, wo es da so ganz bombastisch heißt, Gewaltige werden vom Thron gestürzt. Ich habe immer gedacht, was für eine Übertreibung. Und ich bin glücklich, ich war Korrespondent in der DDR, dass ich das selbst miterleben durfte. Gewaltige stürzen vom Thron. Am 9. Oktober 1989 hat Erich Honecker erklärt, weder Ochs noch Esel halten den Lauf des Sozialismus auf und die Mauer wird es noch in 100 Jahren geben. 4 Wochen später war alles vorbei. Und das bedenken Sie bitte auch bei allen Trends. Gott ist der Herr der Geschichte und es gibt eigentlich nur einen Trend, der unumstößlich ist, dass unser Herr wiederkommt. Alles andere müssen Sie auch bei dem, was ich sage, immer unter diesem Vorbehalt sehen und kritisch hinterfragen. So, zur internationalen Situation. Einen Trend gibt es auf jeden Fall, der sich schon seit Jahrzehnten abzeichnet, dass wir nämlich noch nie so viele Religionen, Sekten und sektenähnliche Bewegungen weltweit zu verzeichnen haben wie gegenwärtig. Sie alle versuchen, die entscheidende Frage aller Menschen zu beantworten, nämlich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Hier herrscht ein unglaublicher Konkurrenzkampf auf der ganzen Welt. Wer beantwortet diese Frage am überzeugendsten? Von den 5,8 Milliarden Menschen dieser Erde sind 1,9 Milliarden Christen, 1,2 Milliarden Moslems, 800 Millionen Hindus, 340 Millionen Buddhisten, 128 Millionen gehören zu neureligiösen Bewegungen wie New Age und 14 Millionen sind Juden. Anders ausgedrückt, jeder dritte Erdenbürger ist zumindest nominell Kirchenmitglied. Jeder fünfte Erdenbürger bekennt sich zum Atheismus, wiederum jeder fünfte zum Islam, jeder achte ist Hindu. Seit 1970 stieg die Zahl der Christen um 55%, die der Hindus um 63% und die der Moslems umfasst das Doppelte wie die der Christen, nämlich 96%, hat sie also fast verdoppelt. Hinter diesen Zahlen stehen gewaltige Umbrüche. Sie mal vorstellen, wenn sich die Zahl der Moslems verdoppelt innerhalb von fast 30 Jahren. Und dahinter steht oft auch unsägliches Leid. Besonders auch für unsere Mitchristen. Wir haben das in den letzten Wochen und Monaten dramatisch mitbekommen, dass sich in dem zweitbevölkerungsstärksten Land dieser Welt, Indien, eine Religion, die eigentlich als Synonym für Gewaltlosigkeit stand im Bewusstsein von uns Europäern, nämlich der Hinduismus, denken Sie an Mahatma Gandhi, der versuchte, die Kolonialherrschaft der Engländer gewaltlos zu überwinden. In dieser Nation hat ein beispielloser Terror in den letzten Wochen gegen Christen stattgefunden. Gab es schon 1998 über 100 Gewaltaktionen gegen Christen, so allein im Januar schon 93. Und einigen von Ihnen ist es sicher bekannt geworden, dass ein baptistischer Missionar aus Australien, der sich über 20 Jahre lang um die Ärmsten der Armen kümmerte, nämlich die Leprakranken, zusammen mit zwei seiner Kinder im Auto bei lebendigem Leibe verbrannt wurde. Das indische Parlament hat jetzt jede Mission untersagt und wir erleben zahlreiche Kampagnen konkret gegen einzelne christliche Gemeinden und Aktionen. Ein wichtiges Fürbitteanliegen. Dann haben wir den Islam. In Indonesien sind im letzten 2 Jahren über 400 Kirchen abgebrannt worden. Mehr als 100 Christen wurden umgebracht. Nicht immer nur aus religiösen Gründen. Es stecken auch soziale Fragen und Unruhen dahinter, aber das wäre ein eigenes Thema. In Pakistan sitzen 200 Christen in Gefängnissen, 9 davon warten auf ihre Hinrichtung, weil sie angeblich gegen das Blasphemiegesetz in Pakistan verstoßen haben. Dieses Blasphemiegesetz untersagt jegliche Kritik am Islam. Also schon, wenn wir das bekennen, was wir als Christen zu bekennen haben, dass Jesus allein das Heil ist, wäre ein Verstoß gegen dieses Blasphemiegesetz. Dann haben wir den Sudan. Erst in der letzten Woche wurde bekannt, dass an der Universität Khartoum 15.000 Bibeln und andere christliche Schriften verbrannt worden sind. Und im Völkermord, der auch religiös begründet ist zwischen dem islamischen Norden und dem auch christlich bestimmten Süden, sind bereits über 2 Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Dr. Penner, der hier unter uns ist, könnte da sicher noch genaueres sagen. Insgesamt gab es allein im letzten Jahr nach Aufzeichnungen des international bekannten Statistikers Barrett 163.000 christliche Märtyrer. Sie einfach mal vorstellen, das sind alles Mitchristen, die aufgrund ihres Glaubens, ihres Bekenntnisses den Tod erlitten haben. Nicht nur bedingt durch Islam und Hinduismus, sondern auch durch die Reste des Kommunismus in Vietnam, Kambodscha und in der Volksrepublik China, wo immerhin jeder fünfte Mensch auf dieser Erde lebt. Wenn hier mal jeder fünfte aufstehen würde und sozusagen China repräsentierte, dann würden wir staunen, wie viel da zusammenkommt. Kurzum, die ganze Welt boomt geradezu vor Religion. Im Kommen sind neben dem Islam New Age und viele andere religiöse Mischmaschformen. Eine Herausforderung für die gesamte Christenheit. Aber es gibt ja nicht nur die Konkurrenz der Weltreligionen untereinander, sondern es gibt, und das ist eine besondere Tragik natürlich auch, die Konkurrenz innerhalb der Christenheit. Ich war nur ein einziges Mal in Israel und ich hatte einen aus Ostpreußen stammenden Juden als Reiseführer. Und zu meiner eigenen Schande musste ich feststellen, dass er sich im Neuen Testament viel besser auskannte als ich. Er konnte ganze Kapitel auswendig hersagen. Und am Schluss unserer Reise habe ich ihn gefragt, warum werden Sie eigentlich kein Christ? Sie kennen ja das Neue Testament besser als ich. Und seine Antwort, die mich sehr nachdenklich gestimmt hat, war, ja, was soll ich denn eigentlich werden? Wir haben in Israel über 500 verschiedene christliche Kirchen und Gemeinschaften. Wie soll ich mich da entscheiden? Da bleibe ich doch lieber gleich Jude. Die größte Kirche innerhalb der Konkurrenzsituation der christlichen Kirchen ist mit einem Anteil von über 50%, die Zahlen schwanken zwischen 55% und 60%, die katholische Kirche. Alles, was es an Kirchenmitgliedern gibt, ist zu 55% bis 60% katholisch. Der Anteil der Protestanten beträgt 18%. Der Orthodoxen 9 und der Anglikaner 3. Gestiegen ist seit 1970 von allen christlichen Gruppen oder Kirchen allein der Anteil der Christen, das ist ein sehr interessanter Trend, die sich überhaupt keiner Kirche mehr zugehörig fühlen, völlig unabhängig sind. Und zwar ist dieser Anteil von 9% auf 15% der Weltchristenheit gestiegen. Nur jeder fünfte Kirchenmitglied auf der Welt ist also evangelisch. Muss man sich auch einmal vergegenwärtigen. Den Evangelischen steht auf der einen Seite der große Flügel der Orthodoxen gegenüber, aber für uns ist natürlich viel interessanter die über 1 Milliarde Zahl katholischer Kirchenmitglieder. Und diese katholische Kirche ist eine Weltkirche, die viele, besonders in Europa und in den USA, fasziniert. Warum? Weil sie einen einheitlichen Block darstellt, weil sie klare Antworten gibt und weil sie zentral gesteuert wird. Sie haben das in den letzten 2 Wochen erlebt. Die deutschen Bischöfe, die katholischen Bischöfe können sich nicht einigen in Sachen Abtreibung. Und was macht man in einer solchen Situation? Im evangelischen Bereich würde man Arbeitsgruppen gründen, die dann auch wieder feststellen, dass man keine Lösung hat. Die katholischen Bischöfe sagen, der Papst soll entscheiden. Und was er dann sagt, wird gemacht, und wer nicht folgt von den Bischöfen, hat schon angekündigt, dann trete ich eben zurück. Die einheitliche Meinung der Weltkirche ist das A und O. Das fasziniert viele. Und von daher haben wir in den letzten Jahren ganz spektakuläre Übertritte gehabt. Als vor mehr als einem Jahr der Schriftsteller, den man bis dahin als den bedeutendsten lebenden Schriftsteller bezeichnet hat, Ernst Jünger, starb. Da kam heraus im Alter von 103, dass er 2 Jahre vorher, als er also 101 Jahre alt war, katholisch geworden ist. übergetreten ist von der evangelischen Landeskirche zur katholischen Kirche. Der Alterspräsident der württembergischen Landeskirche, Siegfried Ernst, Christa Miewis, der Gründungsrektor der Theologischen Fakultät Tübingen, ein evangelikaler Missionswissenschaftler Horst Bürkle und viele andere sind übergetreten. Ich halte das nicht für richtig. Ich will damit nur deutlich machen, es geht eine große Faszination aus von diesem einheitlichen Block Rom. Und nur da wird dieser einheitliche Block in Frage gestellt, wo es einen selbstbewussten Protestantismus gibt mit einer klaren missionarischen Ausrichtung. Und das haben wir heute ganz besonders in Lateinamerika. Als ich zur Schule ging, war klar, Südamerika, Mittelamerika, das ist alles rein katholisch. Heute ist das völlig anders. Der fünftgrößte Kontinent der Welt, Brasilien, ist auf dem besten Wege, evangelisch zu werden. Die Protestanten stellen schon heute mit 40 Millionen Gottesdienstbesuchern Sonntag für Sonntag die stärkste religiöse Kraft dar. In katholische Messen gehen nur noch 8 Millionen. 40 Millionen evangelisch, 8 Millionen sonntags in katholische Messen. Muss ich mal vorstellen. Ähnliches ist aus Guatemala und anderen Staaten Lateinamerikas und Mittelamerikas zu berichten. Vor diesen jungen, aber sehr dynamischen evangelischen Aufbrüchen wird von katholischer Seite verständlicherweise gewarnt. Man sagt, das sind Sektierer. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann sind es unsere Leute, wenn ich das mal so sagen darf, Evangelikale, häufig mit charismatischem Einschlag. Ökumene ist also da ein Problem, wo die katholische Kirche in der Mehrheit ist. Da, wo sie in der Minderheit ist, ist sie ökumenisch offener. Wie ist das überhaupt mit der Ökumene? In den letzten Jahren gab es eine spektakuläre Entwicklung. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Der Lutherische Weltbund, das ist ein Zusammenschluss von 122 lutherischen Kirchen in der Welt. Alle deutschen lutherischen Kirchen, das sind 14 Landeskirchen, gehören diesem Lutherischen Weltbund an. Nur die altlutherische Kirche, die sich selbstständige evangelisch-lutherische Kirche nennt, abgekürzt SELG, gehört dem Lutherischen Weltbund nicht an, haben sich zusammengesetzt mit einer Kommission des Vatikans und sie haben gesagt, wir wollen doch mal überlegen, ob im Hauptknackpunkt der Reformation, nämlich der Frage der Rechtfertigung, wie werden wir gerechtfertigt? Durch Werke oder durch Glauben allein oder durch eine Mischmaschform? Ob wir hier nicht bei dem Punkt, der zum Auseinanderbrechen im 16. Jahrhundert geführt hat, also Martin Luthers entscheidende Frage, Einigung herstellen können. Man hat eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, also diese Kommission, und die katholischen Mitglieder dieser Kommission haben signalisiert, das wird der Papst unterschreiben. Der Lutherische Weltbund hat alle seine 122 Mitgliedskirchen gefragt, stimmt ihr dem zu? Und fast alle stimmten zu. Die einzigen, die störten, waren etwa 160 evangelische Theologieprofessoren, die sagten, nein, wir haben noch keine Einheit in der Frage und diese gemeinsame Erklärung verwischt wesentliche Unterschiede. Aber die lutherischen Kirchen wollten darauf nicht hören und sagten, das sei Professorengezänk und man hätte das alles nicht richtig gelesen. Der Unterschrift schien nichts mehr im Wege zu stehen. Und da erklärte im Juli Kardinal Ratzinger, das ist der zweite Mann nach dem Papst und Zuständige für Theologie, nein, wir unterschreiben nicht, weil wir doch andere Schwerpunkte setzen in der Rechtfertigungslehre, als es in dieser gemeinsamen Erklärung steht. Es wird im Augenblick weiter verhandelt, ob man nicht noch etwas nachbessern kann, die Lutheraner etwas katholischer werden, lutherischer werden. Aber im Augenblick sieht es nicht danach aus, als ob diese Erklärung je in den nächsten Jahren jedenfalls unterzeichnet werden könnte. Diese Erklärung hätte natürlich, wenn sie unterzeichnet worden wäre, große Folgen gehabt. Denn wenn es in der entscheidenden Frage, die damals zur Trennung geführt hat, keine Differenzen mehr gibt, also Einigung besteht, dann wäre ja überhaupt nicht mehr einzusehen, warum es nicht eine kirchliche Gemeinschaft, zumindest von Katholiken und Lutheranern, gibt. Wenn mich nichts Entscheidendes mehr trennt, kann ich mich auch vereinigen. Und es ist interessant, schon längst bevor die Sache unterschriftsreif war, haben 15 evangelische, darunter auch evangelikale Kommunitäten einen Brief an den Papst geschrieben, darunter die Christusbruderschaft Selbitz, und erklärt: Papst Johannes Paul, wir können dich künftig als unseren Sprecher ansehen. Also Sie sehen, das hat alles Konsequenzen, egal wie man dazu steht. Positiv an der ganzen Sache ist freilich, dass noch nie so intensiv über die Frage, wodurch werde ich gerecht vor Gott, gesprochen wurde, wie im letzten Jahr. Ein weiteres möchte hier nicht als ein antikatholischer Referent erscheinen, sondern auch mal die katholische Position darstellen, dass man einfach mal sieht, warum haben die eigentlich solche Bedenken. Wenn Sie mit hochrangigen katholischen Theologen sprechen und sagen, warum seid ihr so reserviert gegenüber dem Protestantismus? Und da sagen Ihnen die konservativen Bischöfe wie Bischof Düwer: Was bringt uns denn die Ökumene? Sie haben ihren revolutionären Gruppen die Unterschriftensammlungen veranstalten, um die katholische Kirche etwas evangelischer zu machen, erklärt: Schaut euch doch den Protestantismus an. Alles, was ihr von der katholischen Kirche fordert, haben die ja. Die Frauenordination, die Laienpredigt, das starke Laienregiment. Und was ist daraus geworden? Es gibt über 500 evangelische Kirchen in der Welt, aber nur eine katholische, wenn man von der kleinen altkatholischen Kirche mal absieht. Eine weitere kritische Anfrage katholischer Theologen an uns ist: Was hat eigentlich die Reformation gebracht? Vor dem 16. Jahrhundert mit dem Zerbruch gingen in Europa alle Menschen mehr oder weniger in die Kirche, hielten sich an die kirchlichen Regeln. Dann kam Luther und seine Schrift Die Freiheit eines Christenmenschen, und die wurde dann derart missverstanden, dass man meinte, ein Evangelischer, der braucht überhaupt nicht in den Gottesdienst zu gehen. Ich komme aus einer lutherischen Gemeinde, der Hannoverschen Landeskirche, und meine Gemeinde, meine Heimatgemeinde hat 1800 Mitglieder. Und wenn da mehr als 10 im Gottesdienst waren, ich saß in meiner letzten Reihe, dann sagte der Küster zum Pastor: Was ist denn heute los? Sind ja 12. Und als ich nach der Konfirmation weiterhin in den Gottesdienst ging, mein Vater ist Gastwirt gewesen, gingen Leute aus dem Dorf zu ihm und sagte: Meine Güte, du musst mal mit deinem Sohn zum Arzt. Da sagte mein Vater: Ja, wieso denn? Der ist doch ganz gesund. Ja, aber der geht ja nach der Konfirmation jeden Sonntag in Gottesdienst. Der muss doch was nicht stimmen. Das macht man doch nicht als Evangelischer. Sehen Sie, das ist so die evangelische Volksfrömmigkeit, die uns aber die Katholiken vorhalten. Und sagen: Was ist hier eigentlich schief gelaufen im Protestantismus? Wir dürfen ja nicht immer nur sehen, Rom, das ist falsch, das ist abzulehnen, sondern wir müssen auch mal fragen, wie sieht eigentlich Rom unsere Situation? Und klare katholische Bischöfe, klare meine ich, die also bewusst katholisch sind, sagen, je weiter wir uns vom Protestantismus fernhalten, umso eher sind wir vor Erkrankungen sicher, aus katholischer Sicht. Und man tritt auch ganz bewusst nicht dem ökumenischen Gremium bei, das für Ökumene gemeinhin steht, nämlich der Weltkirchenrat. Er befindet sich nach seiner letzten Vollversammlung in Harare, der Hauptstadt des früheren Rhodesien und später und heutigen Simbabwe, in der größten Krise seit seiner Gründung 1948 in Amsterdam. Die katholische Kirche denkt gar nicht dran, dem Weltkirchenrat beizutreten, und alle orthodoxen Kirchen haben beschlossen, ihre Mitarbeit vorerst einmal einzustellen. Warum? Die Orthodoxen, allen voran die Russen, sagen, der Weltkirchenrat hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr politisch betätigt. Er wurde theologisch immer liberaler gegenüber der Homosexualität insbesondere und förderte die Frauenordination, was für Orthodoxe natürlich eine Todsünde ist. Freilich dürfen wir selbst auch den Weltkirchenrat auch als Evangelische nicht überschätzen. Von den 1,9 Milliarden Christen werden durch ihn nur 400 Millionen Kirchenmitglieder vertreten. Zieht man die Orthodoxen ab, die ja die Mitarbeit eingestellt haben, dann sind es gerade nochmal von 1,9 Milliarden 200 Millionen. Es gibt eben längst nicht nur, und das ist wichtig bei der Frage Trends, diesen vorwiegend liberal eingestellten Kirchenratsprotestantismus. Ich habe schon von Südamerika berichtet, wo es große Aufbrüche gibt. Ähnliche Aufbrüche können wir aus Afrika, Asien und Nordamerika verzeichnen. Und immer sind sie evangelikal geprägt. Weil die Evangelikalen es weltweit sind, die hochhalten allein die Heilige Schrift, allein der Glaube. Wo sind vornehmlich Erweckungen zu verzeichnen und was sind die Gründe dafür? Ich habe schon gesagt, Südamerika, man ist sich bewusst geworden, dass Christsein allein in der Bindung an den Herrn und Heiland Jesus Christus geschieht, dass Christsein und missionarisches und soziales Engagement zusammengehören. Die Evangelischen in Lateinamerika sind dafür bekannt, dass sie sich um die Ärmsten der Armen kümmern. Es ist eine Kirche der Armen, die deshalb aber auch überzeugt. Wo haben wir in Afrika die größten Aufbrüche zu verzeichnen? Ein Beispiel ist Äthiopien. Äthiopien ist nach dem Sturz des Kaisers Haile Selassie Anfang der 70er Jahre durch eine unvorstellbar grausame Verfolgungszeit durch den Kommunismus gegangen. Die Frau des von den Kommunisten ermordeten Generalsekretärs der Mekane Jesuskirche, Gudina Tumsa, berichtete über ihre Haftzeit in der Hauptstadt Addis Abeba. Wir Christen haben in den Gefängnissen stundenlang gesungen. So wussten wir voneinander und so haben wir andere mit hineingezogen, sodass es sogar eine Erweckung hinter den Gefängnismauern gab. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wo gab es eigentlich die größte Erweckung in den letzten 50 Jahren in Europa? In dem Gebiet, wo es auch die größte Verfolgung gab, nämlich in der Sowjetunion. Nach 1917 hat man sämtliche Bischöfe und so gut wie alle Pfarrer umgebracht, neben insgesamt fast 20 Millionen Laienchristen. Muss man sich einfach mal vor Augen halten. Die größte Christenverfolgung zusammen mit China aller Zeiten in diesem Jahrhundert, gar nicht weit weg. trotzdem man die Führung umgebracht hat, trotzdem man geistliche Literatur verboten hat, wuchs die Zahl der Christen. Das war der kommunistischen Partei, der KPdSU, unheimlich, und unter Brezhnev beauftragte sie Ende der 60er Jahre eine Kommission zu prüfen, wie kommt das eigentlich, dass trotz Kommunismus, trotz Ausrottung, trotz Verfolgung die Zahl der Christen zunimmt. Und sie machten drei Feststellungen, die auch für uns heute Bedeutung haben können, auch wenn man für die einzelnen Punkte anderes einsetzen kann. Erstens, die Zahl der Christen wächst. Und jetzt kommt ein besonderes sowjetisches Problem oder russisches Problem, weil ein Christ kein Alkohol trinkt. Wenn alles in Alkohol versinkt, und ich muss sagen, ich habe das selbst in der Sowjetunion erlebt, es ist unvorstellbar, wie ein Volk sich zugrunde richtet durch Wodka-Konsum. Wenn alles säuft, dann ist der Herr der Lage, der es lässt. Christen leben also, das will ich damit sagen, das muss jetzt nicht der Alkohol sein, das können ganz andere Punkte sein, sie leben vor bildlich. Sie unterscheiden sich durch eine alternative, eben bessere Lebensweise. Zweitens, die Zahl der Christen wächst, weil sie an ihrem Arbeitsplatz Frieden stiften. Hochinteressantes Phänomen. Christen sind Friedensstifter am Arbeitsplatz. Bisher ist noch kein Wort von Gott von ihnen gesagt worden, sondern sie haben einfach überzeugt, durch ihr Leben, durch ihren Lebensstil. Und drittens, die Zahl der Christen wächst, weil sie eine Antwort haben auf Schuld und Tod. Am Sterbebett eines Kommunisten ist der Mitkommunist sprachlos, denn jetzt ist Schluss. Und wenn sich nach Marx der Mensch verwirklicht durch Arbeit, dann hat der Kommunismus dem, der nicht mehr arbeiten kann, weil er alt ist, weil er krank ist, nichts mehr zu sagen. Und das ist die Stunde der Christen. Sie haben eine Antwort auf Schuld und Tod. Das Merkwürdige und Schlimme ist freilich an Russland: sofort nach dem Zusammenbruch des Kommunismus war es vorbei mit dem Wachstum. Unter den Christen, Baptisten wie Lutheranern brach eine unvorstellbare Streiterei aus, die sich bis heute bei den Aussiedlern in Deutschland, es gibt auf zwei Aussiedler drei Kirchen, hat man manchmal das Gefühl. Zwietracht brach aus und die Überzeugung ist gesunken. Die Zahl der Christen in Russland sinkt. Im letzten Jahr sollen es 5% gewesen sein. Sodass ich in Klammern die Frage stellen möchte, brauchen wir offensichtlich Druck von außen, um Einheit zu haben. Aber das nur in Klammern, das ist jetzt nicht mein Thema. Kurzum, wir haben Aufbrüche und die Ursachen sind unterschiedlich. Allen gemeinsam, allen Aufbrüchen ist, dass sie nicht von liberaler theologischer Seite kommen, sondern von evangelikaler. Freilich ist der pfingstkirchlich-charismatische Flügel hier besonders aktiv, was den Anteil an diesen Aufbrüchen anbetrifft. Der Anfang der 60er Jahre in den traditionellen Kirchen der USA aufkommende Zweig der evangelikalen Bewegung, nämlich der charismatische, hat weltweit eine unglaubliche Bedeutung erlangt. Die Charismatiker wollen ja die Charismen, auf Deutsch die Gnadengaben, wieder verstärkt betont wissen, also Segnungen, Lobpreis, Prophetie, Heilung, Zungenrede. Zur charismatischen Bewegung in allen Kirchen der Welt zählen sich mittlerweile 24% der Weltchristenheit. Weltweit jeder Vierte rechnet sich zur charismatischen Bewegung. Sie ist die am schnellsten wachsende überhaupt. Die Pfingstkirchen sind weltweit mittlerweile die größte evangelische Kirche überhaupt. 4-mal so groß wie alle lutherischen Kirchen der Welt zusammengenommen. Deutschland ist ja eine Ausnahme. Nur 5%, maximal 5% aller landeskirchlichen Pfarrer zählen sich zur charismatischen Bewegung. Auf der einen Seite ist die charismatische Bewegung eine sehr schnell wachsende dynamische Bewegung. Auf der anderen Seite ist sie durch eine unvorstellbare Vielfalt gekennzeichnet, bei der die Grenze hin zur Irrlehre fließend ist. Denn ihre größte Gefahr ist die Betonung der Erfahrung. Denn wenn ich immer Glaube erfahrbar machen will, dann will ich auch immer mehr davon haben. Vor 5 Jahren erlebten wir die spektakulären Erscheinungen in einer Pfingstgemeinde in der kanadischen Metropole Toronto. Menschen fielen ergriffen. Von welchem Geist? Fragezeichen. Lallend, schreiend oder stumm zu Boden. Erscheinungsformen, die wir längst nicht alle in der Bibel begründet finden, die aber großes Aufsehen erregten, und jede Woche flogen 2-mal Hunderte von Pastoren jeglicher Couleur 2 Jahre lang nach Toronto. Heute, 5 Jahre danach, redet kaum noch einer von Toronto. Inzwischen hat man einen anderen Ort als einen zentralen Erneuerungs- und Erweckungsort ausgeguckt: Pensacola in Florida. Eine Gemeinde, die nun interessanterweise etwas ganz anderes betont, nämlich die Buße. Eine Bußbewegung sollte von Pensacola ausgehen. Und am Anfang wurde das auch von denen, die da waren, sehr positiv geschildert. Kein Umfallen, keine merkwürdigen Zeichen, sondern Umkehr. Aber auch Pensacola hat sich geändert. Ein der Pfingstbewegung nahestehendes deutsches Informationsblatt, und zwar vom Mühlheimer Verband, das ist ja eine charismatisch-pfingstkirchliche Freikirche, schrieb Anfang dieses Jahres über eine Pensacola-Veranstaltung, das sei ein Tollhaus gewesen. So ging es wirklich nicht. Aus der Bußveranstaltung wurde ein Chaos. Als seriöseste Erneuerungsbewegung derzeit, denn wir wollen ja auch die positive Seite bei diesen neuen Bewegungen schildern, wird Willowkrieg bezeichnet, ausgehend von der Gemeinde des evangelikalen Pastors Bill Heibels in Willowkrieg, einem Vorort von Chicago. Willowkrieg ist der Versuch, auf ansprechende, moderne Weise Kirchenferne oder meinetwegen auch Atheisten zu erreichen. Man möchte das machen, indem man sich sozusagen auf den Boden des Atheisten begibt, wartet mit einer evangelistischen Verkündigung erstmal Freund des Atheisten zu werden, um ihn dann so ganz langsam in die Gemeinde mit hineinzuziehen. In der letzten Woche hat ein 3-tägiger Kongress im Ruhrgebiet stattgefunden, wo das Willowkrieg-Konzept einmal für Kinder und Jugendliche vorgestellt werden sollte. Und an diesen 3 Tagen sind immerhin 2750 Mitarbeiter zusammengekommen, um das mal zu lernen. Man hat einen 7-Stufen-Plan vorgestellt bekommen, und ich möchte Ihnen das einfach mal vorlesen, damit Sie sehen, wie man das macht. Ziel ist, jedes Kind, jeder Jugendliche soll einmal zu einem Missionar werden. In einem ersten Schritt, ich lese das jetzt mal vor, diesen 7-Stufen-Plan, geht es darum, Freundschaften zu nichtchristlichen Klassenkameraden oder Nachbarn aufzubauen. Man trifft sich beim Fußball oder in einem Verein, verbringt Zeit miteinander. Bei diesen Begegnungen sollen die Christen, das ist der 2. Schritt, auch über ihren Glauben reden. Nicht missionarisch offensiv, sondern ganz natürlich. Beispielsweise können Jugendliche erklären, warum sie nicht mit ihrer Freundin ins Bett gehen oder warum sie gerne in der Bibel lesen. In der dritten Stufe laden sie ihre nichtchristlichen Kameraden zu Veranstaltungen ein, bei denen sie anderen Christen begegnen, etwa bei einem Konzert oder in einem Hauskreis. Wenn die Freunde schon so weit mitgegangen sind, folgt Stufe 4. Man fragt sie hin und wieder, wie sie über geistliche Themen denken. Ein Kinobesuch im Film Titanic fordert zum Beispiel zur Frage heraus, ob sie schon mal über den Tod nachgedacht haben oder wie sie mit offensichtlich ausweglosen Situationen umgehen. Fünfte Stufe ist die Einladung in den Gottesdienst der eigenen Gemeinde. In einem nächsten Schritt versucht man, die Freunde in die Angebote der Gemeinde zu integrieren, am besten in eine Kleingruppe, die sich wöchentlich trifft. Der Abschluss, Stufe 7, ist schließlich, dass diese inzwischen als Christen lebenden Menschen selbst für die Mitarbeit in der Gemeinde gewonnen werden. Sie sehen, man geht ganz von außen her ran, um Menschen auf Christus hinzuweisen. Es gibt auch viel Kritik an Willokrieg und die darf ich natürlich auch nicht verschweigen. Dass man sagt, die klare, direkte Verkündigung sei ohne Umwege, sei immer noch das Beste. Man solle nicht wie Willokrieg versuchen, über Theaterveranstaltungen, über Filmvorführungen, über vieles im Vorfeld Menschen zu erreichen. Das könne dazu führen, dass der Glaube verflacht dargestellt wird, dass die Botschaft sozusagen minimalisiert, verkleinert wird. Ich stelle Ihnen mal beide Sichtweisen einfach dar und bitte Sie selbst zu prüfen. In Deutschland entstehen immer mehr Gemeinden nach dem Willokrieg-Modell beziehungsweise bestehende Gemeinden arbeiten nach diesem Modell. Schauen Sie sich es einmal selbst an. Ich möchte schließen mit dem Resümee. Die internationale Situation zeigt, die Christen sind weltweit angefochten, aber nicht unterzukriegen. Sie verzeichnen da Wachstum, wo sie sich allein an das Wort Gottes halten und überzeugend leben, wie missionarisch aktiv sind und sich gerade im Leid bewähren. Vielen Dank fürs Zuhören.